Einen wunderschönen guten Morgen auch aus dem sonnigen Hannover wünsche ich Ihnen. Vielen Dank, dass Sie sich heute früh die Zeit nehmen. So, wir führen Sie durch die Gruppe, durch das Ergebnis des ersten Quartals der Talanx-Gruppe. Das macht wie immer unser CFO Dr. Jan Wicke. Und dann stehen wir Ihnen gerne für Ihre Fragen zur Verfügung. Die Präsentation und die Unternehmensmeldungen liegen Ihnen ja bereits seit 7:30 Uhr vor und Sie finden das Ganze natürlich auch wie immer auf unserer Website talanx.com. Dann lassen Sie uns starten. Jan, bitteschön.
Ja, danke Andreas und guten Morgen. Und danke, dass ich hier heute Ihnen das erste Quartal präsentieren kann. Warum danke dafür? Es ist wirklich ein außergewöhnlich gutes erstes Quartal, über was wir berichten können. Es ist natürlich nur ein Quartal, aber da freut man sich schon, wenn man solche Zahlen eben berichten darf. Auf Seite 2 der Präsentation sehen Sie, dass wir sowohl profitables Wachstum vorweisen können, als auch, dass wir in Bezug auf die Solidität, die Kapitalstärke deutliche Fortschritte erzielt haben. Beim Wachstum sehen Sie sowohl in der Topline als auch besonders noch stärker in der Bottomline das Wachstum bei uns. Und beim Kapital ist es so, dass die Solvenzrate, die zum Jahresende bei 215% stand, ohne Transitionals jetzt bei 217% steht, obwohl wir in diesen Zahlen jetzt schon die Andelsstaaten, also die neu akquirierten Einheiten von Liberty Mutual in Chile, Ecuador und Kolumbien integriert haben. Und dann zeigen wir ja einmal im Jahr, und das ist eben heute auch, was wir noch in unserer Bilanz gewissermaßen versteckt haben. Der Fachterminus heißt Resiliency Embedded in Best Estimates. Also wo wir aus Sicht eines externen Aktuars haben Vorsicht walten lassen bei der Reservierung unserer Schadenrückstellung, da steht schlappe plus 1,4%, aber Punkte. Aber das bezieht sich auf 60 Milliarden und das bedeutet, dass wir im letzten Jahr über 1 Milliarde zusätzliche Resilienz in unseren Schadenrückstellungen buchen konnten. Und das zeigt, dass wir wirklich sehr, sehr gut aufgestellt sind, weil diese Reserven ja im Zweifelsfall auch in einer gewissen Form mobilisierbar sind. Jetzt möchte ich aber traditionell in den Vortrag einsteigen, mit der Seite 4. Im ersten Quartal sind wir gewachsen in der Topline, also in den Insurance Revenues, um 9% auf 11,6 Milliarden Euro. Währungskursbereinigt sind das sogar 10%. Die Bottomline ist sogar um 35% gestiegen auf 572 Millionen. Aus meiner Erfahrung ist das das Rekord-erste Quartal, was wir hatten. Wir hatten sicherlich auch ein bisschen Glück, da komme ich nachher noch zu. Und das führt dann im Ergebnis dazu, dass wir einen Return on Equity von über 20% vorweisen können. Das ist sicherlich ein außergewöhnlich hoher Wert und jetzt schon mal vorweg. Das sollte man nicht fürs gesamte Jahr erwarten, über 20%, aber wir freuen uns natürlich trotzdem, dass wir so ein gutes Quartal hatten. Wo kommt jetzt dieses sehr, sehr gute Ergebnis her? Und da kann man sagen, wir freuen uns auf der nächsten Seite darüber, dass alle in der Gruppe zum Wachstum beitragen, aber besonders freuen wir uns natürlich über die Entwicklung der Erstversicherung. 23% Wachstum, da ist natürlich drin, dass wir im letzten Jahr in Südamerika dazu gekauft haben. Hier in den Zahlen, in den Umsatzzahlen ist schon verarbeitet die Akquisition in Brasilien oder die beiden Akquisitionen in Brasilien, Liberty Brasilien und Sompo. Ohne diese Akquisition wäre das Wachstum in Anführungsstrichen der Erstversicherung nicht 23%, sondern nur 11% gewesen, was aber auch ein sehr, sehr guter Wert eben ist. Kommen wir jetzt zur Bottomline und auch hier gilt, dass wir uns über alle freuen in der Gruppe, aber doch sehr stolz darauf sind, wie wir in der Erstversicherung das Ergebnis steigern konnten um 45%, die Rückversicherung Hannover Rück dauerhaft sensationell gut, 24% Ergebnissteigerung, das macht dann in der Gruppe 35% aus. Das ist nun wirklich ein sehr, sehr guter Wert für das erste Quartal. Man sieht dann auch auf der nächsten Seite, dass die Erstversicherung inzwischen 47% des Gruppenergebnisses beisteuert. Und Sie sehen auf der rechten Seite, wie gut wir auch diversifiziert sind. gut diversifiziert, heißt in der heutigen Welt, ich führe ja hier mit Ihnen einen deutschen Call, dass der Anteil von Deutschland auch immer kleiner wird, aber das ist so gewollt, die Welt außerhalb von Deutschland ist größer und ich sag mal ganz salopp, wir sind in der Welt zu Hause, die Welt ist unser Heimatmarkt. Das ist das, was man hier, wenn man diese Grafik sieht, kommentieren kann. Auf der nächsten Seite kommen wir ein bisschen zu den Ursachen. Ich hatte schon gesagt, wir hatten auch ein bisschen Glück. Man sieht eben hier die Nat-Cat-Belastung im ersten Quartal. Und ja, es gab vor 10 Jahren mal Quartale, die waren sogar noch einen Tick besser von der Nat-Cat-Belastung. Aber für die letzten 10 Jahre, es ist ein außergewöhnlich niedriger Wert. Im letzten Jahr, Sie erinnern sich, hatten wir Erdbeben. Also insofern hatten wir eine sehr, sehr gute Großschadenbelastung. Nichtsdestotrotz, das machte unsere Zahlen eigentlich noch besser, wenn wir auf die nächste Seite gehen, buchen wir ja jedes Quartal in unser 572 Millionen Ergebnis das gesamte Großschadenbudget, also das, was wir rechnerisch auf die Quartale runtergebrochen fürs Jahr annehmen. Wir buchen ja immer das Höhere von beiden, entweder den real berichteten Großschaden oder wir buchen das Budget. Wir haben hier das Budget gebucht und Sie sehen, wir haben also im ersten Quartal erstmal 445 Millionen Euro ungenutztes Großschadenbudget in unseren Zahlen verarbeitet. Man muss allerdings darauf hinweisen, dass dieses ungenutzte Großschadenbudget zu einem gewissen Betrag, da wissen wir noch nicht die genaue Zahl, für die Brücke in Baltimore auch herhalten muss. Ja? Also insofern sollten Sie nicht den gesamten Betrag davon nehmen. Diese Grundlage, dieses Buchen eines Budgets liegt eben auch darin, dass wenn Großschadenereignisse sind, dass zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung noch nicht wirklich vernünftig belastbare Zahlen über die Schadenbelastung vorliegen. Also in der Summe wird es aber so sein, dass wir mit einem erheblichen Rückenwind aus dem Großschadenbudget ins zweite Quartal gestartet sind. Und das führt natürlich dazu, dass wir sehr, sehr zuversichtlich sind, was unsere Gesamtjahres-Guidance und Prognose eben angeht. Auf der Umsatzseite haben wir das Ziel ausgegeben, dass wir einen hohen einstelligen Prozentsatz währungskursbereinigt wachsen wollen. Wir sind 10% währungskursbereinigt, 9% in Euro im ersten Quartal gewachsen. Das sieht sehr, sehr gut aus, dass wir das erreichen können. Wir haben das Vertrauen von Kunden und deshalb sind wir sehr zuversichtlich, dass wir das hinstellen können. Beim Ergebnis ist es so, dass wir gesagt haben, über 1,7 Milliarden. Ich würde mich jetzt aus dem Fenster legen, ich sage, es wird deutlich über 1,7 Milliarden liegen. Da sind wir sehr, sehr zuversichtlich, dass das kommen wird. Wir wollen aber zum jetzigen Zeitpunkt und auch, um Erwartungen zu managen, nicht nach dem nächsten Quartal, nach dem zweiten Quartal die Guidance anpassen. Sie wissen, in unserer Industrie ist es so, das dritte Quartal ist die Hurricane-Saison. Da passieren die Großschäden, die auch das ganze Jahresergebnis beeinflussen werden. Und deshalb ist es ja traditionell nicht nur bei uns so, sondern auch bei den Wettbewerbern, dass wenn man eine Prognose anpasst, dass das eher nach dem dritten Quartal ins Auge zu fassen eben ist. Hinzu kommt auch noch, dass wir beabsichtigen, die außerordentlich gute Ergebnisentwicklung dazu zu nutzen, noch ein bisschen höhere Zinsniveaus auf den Kapitalanlagen einzulocken. Das geht mal in der Regel einher mit Realisaten, negativen Realisaten in den festverzinslichen Wertpapieren. Und beides zusammen führt eben dazu, dass wir die Guidance noch unverändert lassen. Der Return on Equity, der ja super gestartet ist, da haben wir einen Ausblick gegeben, 15% fürs gesamte Jahr. Ich würde mal sagen, mindestens 15% ist wahrscheinlich nach dem hervorragenden Start hier schon zu konstatieren. Wenn wir jetzt in die Segmente gehen, fangen wir mit der Erstversicherung an, die ich ja eben schon hervorgehoben habe, weil wir uns da sehr freuen. In der Industrieversicherung haben wir Ergebniswachstum von über 50%. Bei Retail International möchte ich Ihnen zeigen, dass die Akquisition in Lateinamerika eigentlich schon von Beginn an genau richtig das erfüllt oder sogar eigentlich Erwartungen aktuell übererfüllt. Es ist natürlich noch ganz viel Arbeit, die in Südamerika jetzt zu tun ist mit der Integration in Liberty-Gesellschaften. Da werden wir sicherlich im Dezember auf dem Capital Market Day auch was zu sagen. Und Retail Deutschland hat einen Return on Equity von 13,2%, und das, obwohl in manchen Feldern auch durchaus Herausforderungen eben sind, aber wir haben da eine vernünftige Diversifikation. Gehen wir mal in die Tiefe bei der Industrieversicherung. Bei der Industrieversicherung sehen wir ein Wachstum von 13% auf 2,3 Milliarden Euro im ersten Quartal, insbesondere in Property and Liability. Das Wachstum währungskursbereinigt wären sogar 13,9%. Das Ergebnis hat sich erheblich verbessert, trotz einer wirklich konservativen Rechnungslegung, um 51% auf 100 Millionen Net-Income-Beitrag zur Gruppe oder 104 Millionen Net-Income-Beitrag zu der Gruppe im ersten Quartal. Und der Return on Equity steht bei wirklich sehr guten 15% im Industrieversicherungsgeschäft. Hier zahlt sich aus, dass wir im Underwriting erhebliche Anstrengungen zur Verbesserung über die letzten Jahre gemacht haben. Das Portfolio ist jetzt gereift. Wir stehen da sehr, sehr stabil, und auch in der Investment-Performance, die Sie sehen können, hatten wir ein sehr, sehr gutes erstes Quartal. Gehen wir zum Ausblick der Industrieversicherung. Hier ist der Outlook gewesen, dass wir ein hohes einstelliges Wachstum erreichen können. Nach den sehr guten Zahlen im ersten Quartal sind wir da außerordentlich zuversichtlich, dass wir das erreichen werden. Die Combined Ratio, da ist das Ziel unter 93%. Ich glaube, das unter werden wir ziemlich sicher einfahren, auch bei der Bilanzstärke des Segmentes. Und Return on Equity war um die 13%, 15%. In der Zusammenfassung würde ich sagen, dass die Zuversicht bei uns wächst, dass die Industrieversicherung auch ihre Ziele nicht nur erreicht, sondern übererfüllen wird im Laufe des Jahres. Die haben wirklich einen guten Lauf. Kommen wir zum zweiten Segment in der Erstversicherung, Retail International. Wir haben die hier so nach Größe sortiert. Das ist unsere Wachstumsmaschine. Ja. 45% Wachstum. Natürlich durch die Akquisitionen getrieben, ohne während in Anführungsstrichen nur 12% Wachstum in Euro gewesen. Die 45% Wachstum in Euro übersetzen sich währungskursbereinigt sogar in 51% Wachstum. Also es ist wirklich eine Wachstumsmaschine. Und auch der Split, den wir in der Retail International haben wollten, nämlich 50-50 Europa, Südamerika, der ist praktisch schon im ersten Quartal abgebildet, und das, obwohl die Andesstaaten umsatzmäßig noch nicht konsolidiert sind. Das kommt im nächsten Quartal. Wir haben die nur bilanziell konsolidiert. Das ist so eine Ausnahmebestimmung von IFRS, die wir eben nutzen. Wir hatten im März das Closing der Transaktion, und im nächsten Quartal werden Sie das dann auch mit den Umsätzen da drin sehen. Aber nicht nur die Topline, sondern auch die Bottomline ist beim Group Net Income fantastisch gestiegen, um 60% auf 120 Millionen Euro. Ich gebe zu, so viel hatten wir selber auch nicht erwartet, dass es so gut läuft bei Retail International. Und man sieht das auch in dem wirklich sehr, sehr guten Return on Equity, die 15,6%, die eben da ist. Und wenn man jetzt ein bisschen dahinter guckt und fragt, wo liegt es denn dran, dann muss man einfach sagen, dass die technischen Ergebnisse in Chile, wie gesagt, das ist nur unsere eigene Gesellschaft, in Mexiko, in der Türkei, in Brasilien, also insbesondere in Lateinamerika, wirklich sehr, sehr gut waren im ersten Quartal. Wir wissen allerdings auch, dass die Märkte dort sehr zyklisch sind. Also insofern sollte man da auch nicht zu sehr nur auf ein Quartal gucken, auch über das ganze Jahr eben gucken. Und wir wissen natürlich auch, dass die Kollegen bei Retail International eine ganz große Aufgabe haben, jetzt in Südamerika die Gesellschaften zusammenzuführen. Aber es ist ein super Start, den sie vorgelegt haben ins erste Quartal. Man sieht das dann auch im Ausblick. Wir haben im Ausblick das Ziel ausgegeben, dass wir in Schadenunfall natürlich zweistellig wachsen wollen, hier in unserem Wachstumsgeschäftsfeld. Und mit den 50% im ersten Quartal ist das wirklich sehr, sehr gut auf dem Weg, und die wir in Schadenunfall wie in Leben dort eben sehen. Die Combined Ratio soll unter 95% sein. Technische Excellence, das ist für uns super wichtig, dass da Disziplin drin sieht. Wenn Sie die Zahlen sehen, sieht das ja auch sehr gut aus. Return on Equity, hier ist der Ausblick über 8,5% gewesen. Ich hatte das im letzten Call erläutert. Es liegt daran, dass wir Eigenkapital in die Gesellschaft gebracht haben. Also das E ist größer geworden, damit sie die Akquisition in Südamerika aus dem Segment heraus stemmen können. Hier haben wir einen super Start gehabt. Ich sage jetzt mal, hier wächst die Zuversicht, dass unser Ziel in der Gruppe ist ja überall zweistellig, dass sie es vielleicht erreichen können, auch dann über 10% im Jahresende zu liegen. Kommen wir zu Deutschland. Deutschland wächst sowohl in der Top- als auch in der Bottomline relativ parallel, wie Sie hier an den Zahlen sehen. Wenn man jetzt ein bisschen tiefer in die Zahlen reinguckt, dann ist es so, dass wir in Leben schönere Ergebnisentwicklung haben als in Schadenunfall. Das ist ja recht klein, aber im deutschen Motorgeschäft ist weiterhin Aufgabe, an den Preisen zu arbeiten, weil hier einfach die Werkstatt, also die Schadenkosten, insbesondere getrieben durch Werkstattkosten, doch immer noch so ist, dass die Combined Ratio über 100% liegt. Return on Equity, hier ist eingerechnet auch der Ertrag, der bei der Ampega mit ausgelöst wird durch das Management der Kapitalanlagen, der liegt bei 13%, also wirklich gut, da kann man nicht meckern. Auf der nächsten Seite sehen Sie den Ausblick für das Geschäftsfeld. Auf der Wachstumsseite, den Schadenunfall, sind wir ein bisschen defensiver, weil wir hier die Profitabilisierung in den Vordergrund rücken. Und das möglicherweise Rückwirkungen dann auch auf das Volumen haben wird. In Deutschland hatten wir ein bisschen im letzten Jahr eine Sonderkonjunktur. Das wird leider etwas runterkommen. Die Combined Ratio unter 98 ist das Ziel. Das ist ein bisschen challenging, aber wir sind zuversichtlich, dass der Return on Equity insgesamt über 10% liegen wird, dass sie das eben entsprechend hinkommen. Kommen wir zur Rückversicherung. Da kann ich einfach nur sagen, Sie hatten wahrscheinlich gestern die Gelegenheit, die Kollegen von der Hannover Rück zu hören. Es ist ein fantastisches Ergebnis, über 20% Return on Equity. Das Geschäft wächst. Die Qualität des Buches wird besser. Sie sehen das an der Entwicklung des Insurance Service Results. Also wir sind sehr, sehr happy mit der Entwicklung bei der Hannover Rück. Und das bedeutet auch für die Guidance, die die Kollegen ja gestern vorgetragen haben, dass wir sehr zuversichtlich sind, dass der Return on Equity deutlich über 14% liegen wird. Ich würde mich mal aus dem Fenster lehnen und sagen, auch eine 19% ist noch in Reach. Ja, also das ist wirklich sensationell, wie die Kollegen von der Hannover Rück da ihr Geschäft managen. Kommen wir zum Kapitalmanagement der zweiten Säule. Also das war jetzt so ein bisschen die Kategorie Ertrag und Wachstum. Wo stehen wir kapitalmäßig? 217%. Das ist deutlich über 200%. Wir liegen da sehr, sehr gut in der Solvenz. Auf der nächsten Seite sehen Sie ein bisschen die Sensitivitäten. Wenn Sie das mit dem Vorjahr vergleichen, da hat sich nicht viel getan. Wir haben grundsätzlich die Politik, dass wir versuchen, ein bisschen weniger Risiko auf der Kapitalanlagenseite zu nehmen und ein bisschen mehr Risiko bei der Versicherungstechnik, weil wir sind ein Versicherungsunternehmen. Und die versicherungstechnischen Risiken können wir global gut diversifizieren. Das ist ja auch der Grund, warum wir so auf eine globale Reichweite eben fokussiert sind. Sie sehen dann auf der nächsten Seite das, was wir nur einmal im Jahr veröffentlichen, was wir neben der Solvenz, die Sie aus unseren Bilanzen ablesen können, was wir in den Bilanzen noch, ich sage jetzt nicht versteckt haben. Das sind die Resiliency Embedded in Best Estimate. Was ist das genau? Wir lassen einmal als Teil unserer Governance im Jahr unsere Reservierung von externen Aktuaren checken. Das gilt für über 90% unserer Schadenunfallrückstellungen in der gesamten Gruppe. Ja, das gibt uns einerseits dann den Komfort, weil das sind ja immer Schätzungen bei den Schadenrückstellungen, dass wir das auch in allen Ländern gut machen. Also es ist wirklich Teil der Governance. Auf der anderen Seite, wenn die externen Aktuare sagen, dass das, was wir gebucht haben, konservativer ist als das, was Sie selber für ausreichend erhalten, gibt es uns auch ein Gefühl der Sicherheit, dass wir mit dieser Differenz, die ja eine Resilienz darstellt, eben auch Schwankungen in der Zukunft gut aushalten können. Und das veröffentlichen wir Jahr für Jahr. Im letzten Jahr hatten wir ja noch IFRS 4, deshalb sind das hier undiskontierte Werte, die Sie auf dem Chart eben sehen. ja, diskontiert werden etwa 10 bis 15% weniger. Die Werte, also die Werte, die Sie hier sehen, undiskontiert. Und da sehen Sie eben, dass wir im letzten Jahr die Resilienz, also diese Differenz, haben deutlich ausbauen können. Und wir jetzt eben schon den stolzen Betrag von 3,7 Milliarden Resilienz haben in der Bilanz, die bei größeren Schwankungen sicherlich auch mobilisiert werden könnte. Zweite Frage, die sich stellt, ist, Mensch, ihr seid so konservativ, was bedeutet das denn für auch Aktionäre? Und dann möchte ich einfach sagen, unsere Politik ist, ja, wir bekennen uns zum konservativen Bilanzieren, das heißt aber nicht, dass wir weniger Gewinn zeigen, nur wir zeigen ihn ein bisschen später, ja, wenn wir dann auch ein bisschen sicherer über den Gewinn sind. So ist das eben, wie die Wirtschaftsprüfer sagen, im Hannover Gap. Ja, also im Hannover Accounting Standard. Dann auf der nächsten Seite sehen Sie die Kapitalgenerierung. Das ist für unsere Analysten sehr, sehr wichtig. Hier nach dem neuen Rechnungslegungsstandard kann man ja in der Eigenkapitalentwicklung sehr gut die Wertkreierung ablesen. Und wir haben eben nicht nur ein Ergebnis von 572 Millionen gesteigert, sondern auch andere Eigenkapitalkomponenten steigern können. Und wenn Sie jetzt in Gedanken nochmal das mit dem Großschadenbudget dazusehen, dann sehen Sie hier einen Wert von über 700 Millionen im ersten Quartal. Das ist sicherlich sehr, sehr gut. Aber wir haben nicht nur das gemacht, sondern wir haben auch die Erfolgsfaktoren für zukünftige Gewinne gesteigert. Und das sieht man in der neuen Rechnungslegung in der CSM, also Contractual Service Margin und im Risk Adjustment. Das ist insbesondere, da haben die Kollegen der Hannover Rück dazu sehr stark beigetragen. Das zu steigern, das ist, wenn man Geschäft eingeloggt hat und die Gewinnerwartung auf die Zukunft projiziert, was man dann schon einfach nur aus der Abwicklung des Geschäftes an zusätzlichen Ertrag erwarten kann. Und diese Werte in der Bilanz haben wir dann natürlich noch um Steuern und die Minderheitenanteile reduziert. Wir halten ja bei Hannover Rück beispielsweise nur ein bisschen über 50% der Aktien. Und dann kommt eben raus, dass wir das ebenfalls haben steigern können, einen Wert von als Gesamt-Shareholders Value von über 19 Milliarden Euro. Und wenn man das dann durch die Zahl der Aktien teilt, dann kann man einfach sagen, über 73 Euro sind schon pro Aktie die Substanz, die das Unternehmen eben aufgebaut hat. Und insofern ist das auch eine wichtige Aussage für die Analysten. Und umgekehrt heißt das, dass wir natürlich auch noch ein gewisses Upside für unsere Aktie eben sehen. Auf der nächsten Seite ist einfach nur nochmal der Beleg, dass wir weiterhin eine konservative Anlagepolitik verfolgen. Mehr als 80% unserer Kapitalanlagen von 138 Milliarden auf der eigenen Bilanz managen tun wir ja noch ein bisschen mehr. Haben wir in Bonds investiert. Wir haben natürlich auch in so einem großen Kapitalanlagebereich Bereiche, die gerade mehr Aufmerksamkeit erfordern, wie Immobilien in den USA. Das ist etwa 1 Milliarde, die wir im Gesamtimmobilienportfolio auf 8 Milliarden eben haben. Und wir haben eine sehr, sehr schöne Neuanlagerendite von 4,7%. Das ist 10 Basispunkte über den 4,6%, die wir im Durchschnitt 2023 gehabt haben. Wenn Sie das jetzt vergleichen mit Euro-Kapitalanlagen, also die Sie vielleicht selber tätigen, wird Ihnen das ein bisschen hoch vorkommen. Das liegt bei uns aber auch am Währungsmix. Sie sehen, obwohl wir deutsches Lebensgeschäft drin haben, nur noch 56% unserer Kapitalanlagen sind in Euro, und in anderen Währungsräumen haben wir höhere Zinsniveaus, und das merkt man natürlich dann auch in der Durchschnittsbildung. Auf der nächsten Seite ein kurzer Abzweig zur Nachhaltigkeit. Wir hatten rausgegeben, bis 2025 über 8 Milliarden in nachhaltigen Investments investiert zu haben. Inzwischen sind wir bei 11,3 Milliarden. Wir haben aber, deshalb ist eine Fußnote dran, die Methodik im Laufe der Zeit etwas weiterentwickelt, um mehr Klarheit zu schaffen. Das führt allerdings zu ein bisschen breiteren Nachhaltigkeitsbegriff, der abgebildet ist. Wenn wir den ersten, etwas engeren Begriff unterlegen, hätten wir nur 9,5 Milliarden Euro, als wir das Ziel ausgelegt haben. Aber egal, welchen Maßstab wir anlegen, wir liegen deutlich über den 8 Milliarden, die wir uns für 2025 eben vorgenommen haben. Und auf der rechten Seite ist eben ist eben der Mix der Anlagen, wie er sich darstellt. Kommen wir abschließend nochmal zum Ausblick. Der Ausblick für 2024 ist, dass wir ein Return on Equity von 15 oder sagen wir mal at least, also mindestens 15% erwarten, wenn nicht was ganz Schlimmes im dritten Quartal oder so mit den Hurricanes oder am Kapitalmarkt eben passiert. Das Group Net Income sollte deutlich über 1,7 Milliarden eben liegen. Die Dividende haben wir ja versprochen, dass wir für 2024 2,50 €, also eine weitere Steigerung, eben entsprechend anstreben, die dann in 2025 gezahlt werden möchte. Ich möchte aber darauf hinweisen, dass wir am 11. Dezember dieses Jahres auch einen Capital Markets Day haben und da wollen wir unsere Dividenden und Ergebnisziele für die kommenden Jahre erläutern. Vor dem Hintergrund, dass wir unsere eigentlichen Ziele, die wir für 2025 geplant haben, glauben, alle in 2024 bereits erreichen zu können. Soweit einfach mal der Überblick von mir. Abschließend nochmal der Spruch: Es ist nur ein Quartal. Ja, also bitte nicht dieses fantastische Quartal mal 4 hochrechnen. Ich habe Ihnen ja die Gründe erläutert, aber wir sind richtig zufrieden mit diesem ersten Quartal, insbesondere mit dem Beitrag der Erstversicherung. Das kann man auch sagen.